Zwischenfälle. Hörgeschichte auf Radio Z.
War da was?
Ja, gegenläufige Erinnerungen.
Die Radikalen der alten Frauen.
Der Aufstand gegen die WAA.
Die renitenten Nonnen des Mittelalters. Zwischenfälle.
Hörgeschichte auf Radio Z.
Die beunruhigende Aktualität der Vergangenheit.
Heute Aufstand im Wackerland.
Das Bild zersetzt sich langsam, hast du es gemerkt? Einer ist schon verschwunden.
Der Christoph Reichert.
Also es ist der Thomas Hupfer.
Es sind nicht mehr alle Personen am Leben, die auf diesem Bild von 1986 zu sehen sind. Helga und Klaus Bösenecker haben es bis heute aufbewahrt. Es zeigt eine Szene aus der heißen Phase des Widerstands gegen die geplante atomare Wiederaufarbeitungsanlage Wackersdorf. Klaus Bösenecker war Anfang der 80er als Baujurist in der Oberpfalz im Landkreis Schwandorf tätig. Helga Bösenecker war kirchlich aktiv. Nur 20 Kilometer von ihrem Wohnort entfernt lag der Taxöldener Forst, der in den 1980er Jahren zum Schauplatz zahlloser Proteste bis hin zu bürgerkriegsähnlichen Auseinandersetzungen wurde.
Gegen den Plan, eine atomare Wiederaufbereitungsanlage im Kreis Lüchow-Dannenberg zu errichten, kommt es zu unerwartet heftigem Widerstand in der Bevölkerung. 1980/81 verdichten sich dann die Gerüchte, dass die Oberpfalz als neuer Standort vorgesehen ist. Die bayerische Staatsregierung bestreitet zunächst, dass eine WAA in Bayern in Frage kommt. 1982 spielte SPD-Landtagsabgeordnete Zierer der Presse jedoch eine Karte mit möglichen Standorten in Bayern zu. Und am 18. Februar 1982 beantragt die Deutsche Gesellschaft für Wiederaufbereitung von Kernbrennstoffen bei der Regierung der Oberpfalz die Einleitung eines Raumordnungsverfahrens. Zur Auswahl stehen drei mögliche Standorte: Teublitz, Steinberg und Wackersdorf. Letzterer wird bald als bevorzugter Standort genannt. Als Alternative ist noch der Ort Dragan in Niedersachsen im Gespräch. Der bayerische Ministerpräsident Strauß verspricht der DWK das Blaue vom bayerischen Himmel, um die niedersächsische Konkurrenz aus dem Feld zu schlagen.
Abschließend kann ich Ihnen erneut die Bereitschaft der bayerischen Staatsregierung versichern, alle Anstrengungen zu unternehmen, um eine rasche, ungestörte Realisierung des Projektes und einen ungehinderten Betrieb der Anlage sicherzustellen.
Die Hoffnung, in der Oberpfalz auf nur geringen Widerstand zu stoßen, geht nicht in Erfüllung. 3000 Personen demonstrieren im Dezember 1981 in Schwandorf. Einige Monate später sind es bereits 15.000. In den kommenden Jahren entstehen Bürgerinitiativen in Schwandorf, Amberg, Cham, Weiden, Regensburg, Schwarzenfeld, Wittenau, Neuenburg, Fischbach, Burg Lengenfeld, Teublitz, Rötz, Sulzbach-Rosenberg und Hirschau. Helga Bösenecker erinnert sich.
Waren Wissenschaftler waren da aus München, ne? Techniker waren da. Und die haben uns einfach über die ganze Sache informiert. Und mehr war da eigentlich noch nicht.
Dennoch sind es ganz neue Erfahrungen für CSU-Politiker, die in der Region für das Projekt werben. Es gibt Kritik, unliebsame Fragen und Bürgerinnen und Bürger, die ihnen mit Anti-WAA-Plaketten und Transparenten gegenüberstehen. Schon bald trennt die Kontroverse um die Atomfabrik die Menschen der Oberpfalz in WAA-BefürworterInnen und GegnerInnen. Auch am Wohnort der Böseneckers in Naburg stehen sich zwei Fraktionen gegenüber.
Und dann hat sich herausgestellt, dass zum Beispiel der Bund Naturschutz, bei dem wir auch waren, sich auf die Seite der Gegner gestellt hat. Und ich bin dann rumgegangen und habe gesammelt. Und beim Notar, da bin ich rein und habe gesagt, ich sammle nur Unterschriften. Da hat er mich angepflaumt, was ich früher nicht gewöhnt war, als die Frau von meinem Regierungsrat. Und sagt, wir geben ja nichts. Und hat mich also mehr oder weniger hinausgeschmissen. Eine Zeit lang später, da haben sie uns dann Mülltonnen umgekippt. Solche Sachen. Da sind wir dann persönlich angefeindet worden. Das war aber am Anfang noch nicht. Das war erst ein schleichender Prozess.
Obwohl die Entscheidung über den Standort noch nicht endgültig gefällt ist, werden ab Ende 1982 regelmäßige Spaziergänge zum Taxölderner Forst bei Wackersdorf organisiert, wie auch auf einer Aufnahme zu sehen ist, die Familie Bösenecker aufbewahrt hat.
Wir haben hier ein Foto, das sagt eigentlich nur, dass da viele Leute draußen waren, dass es friedlich war, dass man einfach sich informiert hat und dass man Präsenz zeigen wollte. Dass da unterschiedliche Menschen draußen waren, zum Beispiel Grüne und andere. Die waren einfach da.
Im Februar 1984 findet der Erörterungstermin für die erste Teilgenehmigung der Anlage statt. Die Gegner verlassen den Termin unter Protest. SPD-Landrat Hans Schulrer, der sich zunächst für die WAA ausgesprochen hatte und nun ein entschiedener Gegner ist, weigert sich zunächst, die Baugenehmigung auszulegen. Ein Jahr später wird der Landtag ein Gesetz erlassen, das als Lex Schulrer in die Geschichte eingeht. Die CSU-Regierung kann den Landrat so beim Genehmigungsverfahren umgehen.
Der Widerstand nimmt auch an Militanz zu. Oft richtet er sich gegen die Bohrungen, die auf dem Gelände stattfinden. Mal wird Zucker in den Tank von Baufahrzeugen geschüttet, mal werden Nägel in Bäume geschlagen, um das Fällen zu erschweren. Ortsschilder werden mit Anti-WAA-Plakaten versehen. In ganz Bayern werden Parolen gegen die WAA gesprüht. Mehrere Male versuchen WAA-GegnerInnen auch Gebäude auf dem Baugelände zu errichten. Einen Holzturm, eine Hütte. Doch jedes Mal werden sie wieder abgerissen. Klaus Bösenecker war als Bauingenieur damit befasst. Schließlich entsteht der Plan, dort einen Bildstock, ein Marterl, zu bauen.
Dann hat mein Mann die Idee gehabt, dass man da was baut, was genehmigungsfähig ist. Man
hat also frei ist, genehmigungsfrei.
Und die Idee war, dass man sich dort nicht versammelt zu Demonstrationen, sondern einfach zur Andacht. Man konnte dort sich versammeln und man hat natürlich dann auch nicht nur gebetet und gesungen, sondern ist dann zum Zaun gegangen. Und die Polizei war sehr ärgerlich. Und
sie war machtlos gegen dieses Stück konstruierte Freiwilligkeit.
Am 4.2.1985 wird die Entscheidung für den Standort Wackersdorf endgültig bestätigt. Dies löst Spontandemonstrationen in Schwandorf und anderen Orten Bayerns aus. Zwei Wochen später protestieren 30.000 bis 40.000 Menschen in Schwandorf. Tausende beteiligen sich am anschließenden Waldspaziergang. Die heiße Phase im Kampf gegen die atomare Wiederaufbereitungsanlage beginnt.
Im Sommer beschließt in Nürnberg ein bundesweites Treffen, gewaltfreie Behinderungsaktionen bei Rodungsbeginn und die Besetzung des Bauplatzes. Doch bereits im Rahmen eines Sommerlagers findet der erste Besetzungsversuch statt. Nach mehreren Stunden wird unter dem Einsatz von Tränengas durch ein Sondereinsatzkommando der Polizei geräumt.
Im Oktober nehmen in München 50.000 Menschen an einer Demonstration gegen die WAA teil. Angehörige der Oberpfälzer Bürgerinitiativen schützen Autonome vor der Polizei, die Festnahmen durchführen will. Das anschließende Straßenfest der Autonomen in Haidhausen wird von der Polizei mit Schlagstöcken und Tränengas gesprengt. 200 Menschen werden festgenommen.
Auch in der Oberpfalz selbst nimmt die Polizeipräsenz massiv zu. Dass verstärkte Kontrollen und Durchsuchungen von Autos im Rahmen von Demonstrationen am Bewusstsein der Bevölkerung nicht spurlos vorübergehen, verdeutlicht Helga Bösenecker durch eine Anekdote.
Ich habe also Orgel gespielt in der Kirche und die Frau Pfarrer, die hat einen Schulgottesdienst gehalten im Freien, waren Kinder da Und dann hat sie vom Abraham erzählt, wie er auszieht und durch die Wüste zieht. Und dann haben sie gefragt, was kann denn dem alles passieren? Also der kann verdursten und kann verhungern. Hat sich ein kleines Mädchen gemeldet und hat gesagt, der kann der Polizei in die Hände fallen. Und es war so herrlich und das hat mir sehr gut gefallen.
Am 11. Dezember 1985 beginnen schließlich die Rodungen im Taxölderner Forst. Hunderte WRA-GegnerInnen versuchen, die Arbeiten zu behindern. 150 von ihnen werden festgenommen. 3 Tage später kommen 30.000 DemonstrantInnen nach Wackersdorf. Ein Großteil von ihnen zieht nach der Kundgebung zum Taxölderner Forst. Aus dem Film 18 Tage freies Wackerland.
Nach der Kundgebung schließen sich Tausende dem Aufruf der Oberpfälzer Bürgerinitiativen an und ziehen auf den Bauplatz. SPD und Bund Naturschutz hatten im Voraus eine Platzbesetzung als mögliche Widerstandsform abgelehnt. Stattdessen sollten Menschenketten gebildet und der Platz umzingelt werden. Aber sofort wird mit dem Bau von Barrikaden und Hütten begonnen. Die Freie Oberpfalz wird ausgerufen und besteht 48 Stunden.
Trotz eisiger Kälte entsteht binnen kurzer Zeit mit vereinten Kräften das Hüttendorf. Einheimische sorgen für Nahrungsmittel. Herangereiste Akteurinnen und Akteure der Anti-AKW-Bewegung können ihre Erfahrung weitergeben. Helga Bösenecker betätigt sich als Helferin und auch ihr Sohn Arno wird aktiv.
Und was ich so wunderbar fand, dass leise und wunderbarerweise ohne Maschinen plötzlich Baumstämme transportiert worden. Also ich habe das erlebt, da haben dann vielleicht 20 Leute angefasst und auf einmal ist ein Baumstamm richtig da durch die Gegend geschwebt. Und das war das Faszinierende und das hat natürlich Spaß gemacht.
Ich war damals 17 und habe das natürlich auch als lustig oder spaßig empfunden im Sinne eines Abenteuerspielplatzes. Allerdings muss ich sagen, es war nicht nur einfach so, dass irgendeiner von der Stadtbahn oder sonst wo kam und gesagt hat, wir machen ein Hüttendorf, sondern es gab eine lange Diskussion, ab wann der Platz besetzt wird. Und es hatte was konkret mit gewissen Rodungsbeginnen zu tun. Es war schon ein Anziehungspunkt dann auch. Und die Unterstützung der Leute vor Ort, eben, dass die dann was zum Essen vorbeigebracht haben oder Planen oder Decken oder alte Schlafsäcke oder auch Zelte, die war natürlich auch gegeben. Und auch, als die Räumungen anstanden, dass sich sehr wohl Leute mit in die Reihe der Platzbesetzer gestellt haben, die jetzt gar nicht die ganze Zeit im Hüttendorf gewohnt haben. Da gab es Meldeketten über Telefone. Das war schon organisiert und auch vor Ort organisiert.
Zwei Tage später, am 16. Dezember 1985, wird das Hüttendorf von einem Großaufgebot der Polizei geräumt. Den 4.500 Polizisten wird ein weitgehend gewaltloser Widerstand entgegengesetzt. Die Hütten werden niedergerissen, die Bewohner weggetragen.
Fast 900 Menschen werden im Rahmen der Polizeiaktion festgenommen. Zahlreiche Ermittlungsverfahren werden eingeleitet. Doch bereits an Weihnachten wird ein zweites Hüttendorf errichtet, das bis zum Januar steht. Auch hier über 800 Festnahmen bei der Räumung, die mit drastischen Mitteln durchgeführt wird. Der Erlanger Aktivist Wolfgang erinnert sich.
Da wurde sich mit Kettensägen vom Hubschrauber abgeseilt, wurden Löcher ins Dach geschnitten oder ein Loch ins Dach geschnitten und dann wurden die Leute da rausgezogen, die im Hüttendorf drin waren.
Bayerische Politiker kommentieren und diffamieren den Protest mit markigen Worten. Sie haben ihren Verstand im Kehlkopf, aber nicht im Hirn, ruft Ministerpräsident Strauß den Anti-WRA-Demonstrantinnen entgegen. Die Anwesenheit der Antiterroreinheit GSG 9 soll den Protest in die Nähe der Roten Armee-Fraktion rücken. Die Rede ist von gewaltbereiten Aktivistinnen, die für die Eskalation verantwortlich gewesen sein sollen.
Man möchte Oberpfälzer BürgerInnen und militante AKW-GegnerInnen spalten. Doch das gelingt nicht. CSU-Minister Hillermeyer weist darauf hin, dass von den 833 Festgenommenen nur 38 aus dem Landkreis Schwandorf kämen. Eine beteiligte Oberpfälzerin macht aber folgende Beobachtung.
Aber wir haben gesehen, dass einige haben es laufen lassen. Ne? Und meistens die von der Oberpfalz. Und die anderen, die Fremden natürlich, damit sie dann am Abend berichten können, dass es hauptsächlich eben Fremde sind. Aber was hier sich auffällt, sind zum großen Teil nämlich die Oberpfälzer.
Um weitere Besetzungen zu verhindern, errichtet die Staatsregierung Anfang 1986 einen meterhohen Bauzaun, der angeblich unzerstörbar sein soll und an dem sich eine Art Ritual entfaltet. An jedem Wochenende kommen Menschen, viele auch von außerhalb, um zu demonstrieren. Einheiten der Bereitschaftspolizei schützen den Bauzaun.
Die beiden Hüttendörfer und die Kämpfer am Bauzaun schweißen eine Koalition zwischen den Oberpfälzern, der Anti-AKW-Bewegung und den Autonomen. Leder und Dirndl Hand in Hand ist eine Parole der süddeutschen Autonomen, die die Hoffnung ausdrückt, dass es zu einem Loyalitätsbruch kommen würde zwischen den Menschen der Region und dem Staat, der sein Projekt mit fast militärischer Gewalt durchsetzen will. Dazu der Amberger Anti-WAA-Aktivist Peter.
Der damals aber sehnsüchtig erwartet worden ist, was auch zu dem Zauber dazu geführt hat. Also hier im Landkreis muss man sich das so vorstellen, die Leute fühlten sich hier von dem übermächtigen Staat überrollt und waren auf jede Hilfe angewiesen und sehr froh, dass da aus den Großstädten ja nicht nur Autonome, auch ziemlich viele Studenten, auch bürgerliche Leute von anderswoher gekommen sind und unterstützt haben.
So sind es zwei Welten, die aufeinandertreffen. Zwei Welten allerdings, die solidarisch bleiben, obwohl bayerische Politiker alles tun, um das Gegenteil zu erreichen.
Es wird auch kriminalisiert, wenn du den Fernseher schaust, das wird doch alles, da sind doch lauter Kriminelle hier hin. Ich habe zwar heute noch keinen gesehen.
Der Prozess der Erkenntnis über die Hintergründe des staatlichen Vorgehens sei zu diesem Zeitpunkt viel zu weit entwickelt gewesen, so Arno Bösenecker, als dass sich die Bewegung vor Ort noch habe spalten lassen.
Die Leute sind vielleicht ungebildet gewesen oder wussten nicht, was eine Atomfabrik diesen Ausmaßes bedeutet. Und die ersten Infoveranstaltungen, da ging es um Becquerel und dann haben sich die Leute gegenseitig belehrt, dass er jetzt da die falsche physikalische Einheit oder du weißt ja nicht, von was redest und solche Sachen. Das war nach 85 völlig passé, solche Veranstaltungen. Da ging es um das, was macht so ein Projekt mit dem Staat? Was muss der Staat machen, um so ein Projekt durchzusetzen gegen Teile seiner Bevölkerung? Es gab ja auch durchaus Leute, die dafür waren, so ist es ja nicht.
Solidarität konnte sich in ganz unterschiedlicher Weise zeigen. In den gefährlichen Stunden am Bauzaun zum Beispiel, aber oft genug auch in den einfachen Dingen des Lebens. Die WAA-Gegnerin Syl erinnert sich.
Wir wurden natürlich auch komisch angeguckt, so die Frauen aus den Städten, die da natürlich etwas hippiesker oder autonomer rumliefen oder nicht so gepflegt waren. Und andererseits aber auch wieder so eine große Solidarität einfach, dass man da übernachten konnte bei denen.
Es kam einmal ein Bus aus Frankfurt und da waren also jüngere Leute dabei, die sogenannten Schwarzen, und es waren aber auch ihre Freunde, die so alt waren wie wir, und die haben sie dann begleitet an den Zaun, und wenn die irgendwas geworfen haben, dann haben die ihre Freunde gejubelt, also die älteren Leute, ach, das sind unsere Schwarzen. Also die waren, das war so richtig familiär manchmal.
Zur Symbolik des Widerstands gehören auch die sogenannten WUWAs, eine Abkürzung für Wunderwaffe. Eine dieser Wunderwaffen der Demonstrantinnen, ein riesiger Bolzenschneider, der von mehreren Personen bedient und vor Ort zusammengesetzt werden muss. Eine andere WUWA, ein Bagger, der während eines Camps an Pfingsten 1986 bei einem abendlichen Ausflug entdeckt und zweckentfremdet wird, wie sich der Nürnberger Aktivist Ralf erinnert.
Dann hat man sich eben diesen Bagger kurz geschlossen und mitgenommen, damit er nicht mehr so allein da rumstehen sollte. Und es war dann auch teilweise etwas gefährlich, sich neben diesem Gefährt zu bewegen, da es ziemlich nach rechts und links geschlittert ist. Vielleicht auch zu erwähnen, dass nicht alle Akteurinnen unbedingt nüchtern waren zu diesem Zeitpunkt. Schließlich sind wir am Bauzaun angekommen und ich glaube, den Polizisten, die dort Wache gestanden sind, denen sind, glaube ich, die Augen aus den Köpfen gefallen, weil versucht wurde, mit dem Bagger diesen Zaun da niederzureißen. Was leider letztendlich nicht geklappt hat, weil dann 3 oder 4 Wasserwerfer aufgetaucht sind auf der anderen Seite des Zauns.
Das umstrittene Reizgas CS kommt erstmals zu Ostern 1986 zum Einsatz. Nach stundenlangem Einsatz von Wasserwerfern mischt ihn die Polizei dem Wasser bei. Am Rande der Demonstration stirbt ein asthmakranker Mann an den Folgen des Einsatzes.
Am 26. April 1986 explodiert der Reaktor 4 in Tschernobyl. Viele Zeitgenossinnen, die bis dahin an die Sicherheit und Sauberkeit der Atomenergie geglaubt hatten, werden in ihren Überzeugungen erschüttert. Dem Widerstand gegen die WAA Wackersdorf gibt das Ereignis immensen Auftrieb.
Pfingsten, nur wenige Wochen nach der Katastrophe, ereignen sich die härtesten Auseinandersetzungen im Konflikt um die WAA. 100.000 Menschen demonstrieren trotz Verbot. Darunter nach Medienberichten ca. 1.000 vermummte Militante. Bürgerkriegsähnliche Szenen spielen sich ab. Am Zaun beteiligen sich auch viele OberpfälzerInnen an Angriffen auf Polizeiketten, die das Baugelände schützen. Wenige hundert Meter weiter sind auch Kinderwagen zu sehen. Die Polizei setzt 4 Dutzend Wasserwerfer über Stunden hinweg ein. Schließlich werden von Hubschraubern aus Gasgranaten auf die Menge abgeworfen. Diese Ereignisse prägten sich auch bei Arno und Helga Bösenecker nachhaltig ein.
Es war sehr wohl so, dass Leute natürlich vorbereitet und bewaffnet dahin gegangen sind.
Einige.
Aber sie haben einfach gegen die Masse der Bevölkerung, sowohl vom Boden aus, als auch dann von Hubschraubern aus, Reizgasgranaten, und zwar CN und CS-Gas, wobei CS-Gas ja damals sogar schon geächtet war, in internationalen Konventionen haben sie auf ihre Bürger geschmissen.
Es war also wirklich Kriegszustand. Und ein Ehepaar von uns, Bekannte, die sind durch die Gegend mit dem Hubschrauber verfolgt worden. Also der hat die, vom Hubschrauber sieht man ja sehr deutlich, der hat die verfolgt, um sie wohl zu ängstigen. Was anderes war ja nicht, die hatten nichts weiter gemacht. Und das war so entsetzlich.
Das Monatsmagazin Spiegel berichtet.
Der Großhubschrauber tauchte so tief ab, dass der Luftdruck der Rotorblätter Kinder und ältere Leute umwarf und dass Würstchenbuden und Bücherstände durcheinandergewirbelt wurden. Und der Granatenhagel, unter dem die Menschen panikartig auseinanderstoben, traf nebenbei auch einen Versorgungsplatz des Roten Kreuzes.
Immer wieder wird von den mutmaßlich friedlichen DemonstrantInnen verlangt, sie sollten sich von der Gewalt der Chaoten distanzieren. Doch solche Appelle stoßen auf wenig Resonanz. Viele berichten sogar, dass manche Bürger überhaupt keine Probleme mit den militanten Aktionsformen auswärtiger AKW-GegnerInnen gehabt hätten. Zum Beispiel hätten ältere Frauen Steine für die Autonomen gesammelt und sich an Befreiungsaktionen beteiligt. Alles nur Mythen? Peter berichtet.
Ich ging mal mit 3, 4 Leuten vom Infobüro schon aus 200 Meter als Autonome, deutlich gekennzeichnet durch schwarze Lederjacke, den Schwarzenfelder Weg zum Zaun hinter. Dann trafen wir auf eine Gruppe von vielleicht 100 so bürgerliche Leute. Wir gingen dann ein Stück zusammen und nach etwa 1 Kilometer kamen von links und rechts Polizisten und wollten uns filzen, kontrollieren. Und wir hätten das eigentlich geschehen lassen, aber die Leute haben das nicht passieren lassen. Die Polizei hat 20 Minuten gebraucht, um uns da rauszuziehen. Alle haben sich da wild gegen die Polizei geworfen, gerangelt. Die waren hinterher so verschwitzt, dass ihnen der Schweiß von der Stirn getropft ist. Es war schon wirklich auf emotionaler Basis da eine ganz starke Bindung da.
Im Juli 1986 zieht das 5. WAA-Arnsens-Festival über 100.000 Besucherinnen und Besucher an. Den OrganisatorInnen aus dem autonomen Jugendzentrum Burg Lengenfeld war es gelungen, namhafte Musiker wie Udo Lindenberg, die Toten Hosen, Rio Reiser oder Herbert Grönemeyer auf die Bühne zu bringen.
Entstanden ist dann auf einmal ein gigantisches Festival. Letztendlich war es aber eben dieses Jahr 86 mit der Eigendynamik dass da halt so viele Leute waren. Und dann war es ja auch so, dass doch einige dann am Sonntag dieses Festivalwochenendes dann auch zum Bauzaun mitgegangen sind, die vielleicht sonst nicht selber da hingegangen wären. Prominente Künstler auch mitgegangen sind. Und auch von diesem Ding wieder ein wahnsinniger Mobilisierungsschub ausging und Bekanntheitsgrad auch in Kreisen, die sich vielleicht so bisher nicht engagiert haben.
Trotz der Tschernobyl-Katastrophe halten deutsche Regierungspolitiker an der Sicherheit der Atomkraft fest. Doch nun melden sich immer mehr Wissenschaftler kritisch zu Wort. Und die um sich greifende AKW-Skepsis erreicht bald sogar konservative Kreise. Der bayerische Ministerpräsident Strauß hält jedoch weiter an der harten Linie fest und an seiner Position, die Wiederaufbereitungsanlage sei kaum gefährlicher als eine Fahrradspeichenfabrik.
Natürlich hatte die Staatsregierung mehr Zugriff auf den Rundfunk und hatte halt mehr propagandistische Möglichkeiten. Aber in der Oberpfalz hat es keiner mehr geglaubt. Da haben die Leute einfach zu viel mitgekriegt gehabt. Und gerade diese Pfingstauseinandersetzungen waren natürlich schon provoziert, kann man sagen. Aber es war eigentlich vielen Leuten damals klar, dass jetzt der Zeitpunkt ist, den Widerstand einfach zu verschärfen.
Auch der Freistaat lässt die Waffen klirren. Das Polizeiaufgabengesetz wird verschärft. Präventiv dürfen vermeintliche Gewalttäter künftig bis zu 2 Wochen in Haft genommen werden. Und der Polizei wird der Einsatz von Gummigeschossen erlaubt. Das Landratsamt Schwandorf wird terroristensicher ausgebaut.
Im Verlauf des Jahres 1987 finden weiterhin regelmäßig Demonstrationen statt. So ziehen im Rahmen von Herbstaktionen am 10. Oktober trotz Verbot 30.000 Menschen zum Bauzaun. Die Staatsregierung hat das EBLT, ein Berliner Sondereinsatzkommando, nach Wackersdorf geholt. Die Stoßtrupps sind mit Helm und Kindschützer, Schienbeinschonern und Schulterschutz gerüstet und unternehmen brutale Angriffe, bei denen es zahlreiche Verletzte gibt. Nach ihrem Vorbild werden daraufhin bayerische Einheiten unter der Bezeichnung USK gegründet und in Wackersdorf erstmals eingesetzt.
Weitere Höhepunkte sind auch erneute Pfingstproteste und Aktionen zum Jahrestag der Tschernobyl-Katastrophe. Doch die Bewegung setzt nicht mehr nur auf Massenproteste, wie Wolfgang erläutert.
Nach 86 war das neue Konzept der Gegendemonstrantinnen, sich nicht nur im Bauzaun zu versammeln und da das immer wieder zu machen, in verschiedener Form, sondern auch dezentrale Aktionen bei verschiedenen, ja, sagen wir mal, Firmen oder Institutionen, die an der WAA verdienen oder am Bau unmittelbar beteiligt sind oder an für die WAA wesentliche Infrastruktureinrichtungen, bestimmte Straßen, bestimmte Eisenbahnlinien und so weiter, dort verschiedene Aktionen zu starten, zum Beispiel zu Blockaden zu machen oder kleinere Sabotagesachen.
Die politischen Kerne, die gegen Wackersdorf agitieren, bemühen sich auch um eine Erweiterung der Ziele des Widerstands. Christoph Reck ist damals Redakteur der Anti-Atom-Zeitung Radioaktiv.
Das war eigentlich so der Konsens aller Initiativen, auch aus der Oberpfalz. Praktisch, dass man für die sofortige Stilllegung aller AKWs eintritt. Und dass man sagt, keine WAA in der Oberpfalz, aber auch nicht anderswo. Ich erinnere mich gut, dass bei jeder größeren Demonstration haben wir immer Leute aus Gorleben eingeladen, die praktisch Solidaritätsadressen aus Gorleben brachten. Und es war immer klar, dass man den Wackersdorf-Standort nicht gegen einen anderen Standort ausspielen lässt. Das ist eigentlich eine alte Tradition gewesen in der ganzen Anti-AKW-Bewegung.
. 1989 schließlich wird das Projekt WAA in der Oberpfalz eingestellt. Der Grund? Energieversorger Weber ist ausgestiegen, hatte einen Vertrag mit Frankreich geschlossen und will seinen Atommüll künftig nach La Hague bringen. Das Unterfangen in der Oberpfalz sei zu langwierig, zu teuer, lässt der Energiekonzern verlauten. 2,7 Milliarden D-Mark waren bis dahin bereits in das Projekt geflossen.
Der Preis wurde hochgetrieben durch alle Teile dieses Widerstandes oder der Gegenwehr auf den unterschiedlichen Ebenen, dass sie ihre Zeitpläne nicht einhalten konnten, dass sie ihre Planungen nicht einhalten konnten, dass sie in einen Sicherheitsapparat investieren mussten, dass sie schmieren mussten, dass sie ihre Propagandamaschine selber mal zum Laufen bringen mussten. All diese Zeit hatten sie nicht. Und als dann in Tschernobyl die Sache hochging, ich denke, dann haben sie willig nach der französischen Alternative letztendlich das Verhandeln dann angefangen. Da ist natürlich auch Spekulation dabei, aber ich glaube, das war es dann schon, was ihnen auch den Rest gegeben hat.
8 Jahre lang dauerte der Kampf in der Oberpfalz gegen die atomare Wiederaufbereitungsanlage. 30 Jahre sind seither vergangen. Welche Spuren hinterlässt diese Geschichte?
Wir sind ja dann weg dort. Aber ich weiß, dass irgendwelche Neujahrs- oder Silvesterfeste am Martal noch viele Jahre stattgefunden haben.
Die finden heute noch statt, am Weihnachten. Man trifft sich immer noch. Also das sind zwar keine Massen mehr, aber das Bewusstsein ist immer noch da. Und, ja.
Also ich glaube nicht, dass heute noch viel geblieben ist. Gerade in den Leuten, bei den jüngeren Leuten, die nachkommen. Ich glaube nicht, dass sich jetzt dann der Landkreis Schwandorf zum Beispiel vom Landkreis Neustadt an der Waldnaab oder in die andere Richtung groß unterscheidet, was das politische Bewusstsein angeht.
Das ist ja sowieso eine gewisse Distanz zur Obrigkeit da. Die ist aus der Geschichte begründet, auch aus der Arbeiterbewegung. Das ist ja gar nicht mal so auf unfruchtbaren Boden gefallen, diese politischen Sachen im Hüttendorf. Und das ist natürlich auch immer noch da, gerade in der Gegenwart Hartz IV, Klimakatastrophe, die ganzen Problematiken. Es wird hier oft gesagt, das ist ja eigentlich jetzt die ganze Umwelt ein einziges Tschernobyl. Und man hört auch hier und da noch wenn man sich auf der Straße trifft, die Altaktivisten, ja, man müsste mal wieder was machen. Es ist in Spuren auf jeden Fall da. Meine Einschätzung ist, dass es auch sofort reanimierbar wäre. Ich denke, wenn jetzt dieses Theorem von vorhin, sagen wir mal, morgen würden die innerhalb von 2 Wochen die WAA hier reinbauen wollen, dass das innerhalb von kürzester Zeit wieder dieselbe Qualität hätte wie damals.
Die AA, dazu fällt mir nichts ein.
Mir auch nicht.
Nee, auch nicht.
Keine Ahnung.
Ihr auch nicht?
Nee, ich weiß nichts.
Ich hab keine Ahnung.
Du weißt auch nicht?
Entschuldigung, nein.
Das 1981, denke ich mal, die da ein Atomkraftwerk aufbauen wollten, das weiß ich, dann hat sich das Volk dagegen gewehrt, wegen den Atommüll.
Da war das ganze Volk, Schwandorf, doch da und hat es abgestreikt.
Also von meiner Ansicht her war das eine schlechte Idee, dass die das aufbauen wollten.
Ja. Also war es richtig, sich zu wehren?
Ja, das war richtig.
Andere Meinung dazu?
Nee.
Das ist ja Menschenrecht, dass die nicht verstrahlt werden.
Ja, ich glaube, damals ein Jahr lang jeden Sonntag hinten beim Demonstrieren. Und weil es dann geheißen hat, ja, okay, wir haben gewonnen, hat keiner mehr gewusst, was er am Sonntag machen soll.
Ich habe zwar hinten mal arbeiten müssen und einmal haben wir nicht arbeiten können, weil die ganze Straße haben Kaffee und Kuchen ausgegeben, sind wir heimgefahren. Wenn man es jetzt im Nachhinein anschaut, war es für die Region gut, weil sonst wäre keine Industrie hingekommen auf Wackerstoff.
Wird da natürlich wieder dagegen demonstrieren, oder?
Also ich würde auch dagegen wieder demonstrieren, weil damals war ich, was weiß ich, 16, da war in Burg Lengenfeld ja das große Festival, wo Stars aufgetreten sind. Also mache ich wieder.
Im Laufe der Auseinandersetzungen um die WAA kamen 3 Menschen ums Leben.
Insgesamt wurden 4000 Kernkraftgegner und Gegnerinnen festgenommen.
Gegen 3400 Menschen wurden Strafverfahren eingeleitet. Über 2000 wurden verurteilt.
Gegen Polizisten kam es zu 21 Ermittlungsverfahren. Sie wurden alle eingestellt.
Wir danken der Medienwerkstatt Franken, die uns O-Töne aus ihrem Film 18 Tage freies Wackerland zur Verfügung gestellt hat.
Sprecherinnen waren Tobias Brunner und Martina Fries.
Mit Sounds von Jason Shaw, Josh Woodward, Visager und David Chestai.